Dieser Audiobeitrag wird von der Universität Erlangen-Nürnberg präsentiert.
Herzlichen Dank, Herr Wiese, für die freundliche Vorstellung und auch, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben hat, nachdem ich jetzt die Reihe schon eröffnet habe mit einem Vortrag über die Enhancement-Debatte im Allgemeinen, nun eine sehr spezielle Vortrag zu halten, der sich mit dem Genetic Enhancement auseinandergesetzt. Genetic Enhancement zieht sich ja in gewisser Weise auch so durch die Vortragsreihe. Auch der zweite Vortrag der Reihe hat sich sozusagen mit der historischen Dimension des Genetic Enhancements, damals hieß es noch die Eugenik-Debatte, auseinandergesetzt. Und insofern hat Herr Leben mit seinem historischen Überblick schon den ganzen auch historischen Hintergrund, der gerade für die deutsche Debatte zu dem Thema besonders relevant ist, gegeben. Diese ganze Debatte ist vor ca. 14 Jahren dann in Deutschland wieder besonders prominent geworden durch einen Vortrag, den Peter Sloterdijk gehalten hat, die Regeln für den Menschenpark. Darauf wurde dann reagiert in der Zeit von Habermas und seinen Schülern, zum Teil auch, ja, Asshäuser ist einer der Herausgeber, der sozusagen die ganze Debatte dann vom Bann gebrochen hat. Und ja, diese Debatte, eine große Herausforderung dieser Debatte war auch, Sloterdijk hat natürlich in dem Zusammenhang auf Heidegger verwiesen, auf Nietzsche verwiesen, auf Platon verwiesen. Das waren sozusagen die problematischen Angelpunkte, die in Deutschland so gezündet haben. Natürlich werden hier in dem Rahmen noch immer Nietzsche, Heidegger und auch Platon mit bestimmten problematischen totalitären Vorstellungen identifiziert, weshalb das zu einer großen nationalen Diskussion geführt hat, die aber auch im internationalen Raum wahrgenommen wurde. Und eigentlich ist immer noch diese Diskussion der entscheidende Beitrag zu der ganzen Debatte zum Genetic Enhancement im internationalen Raum, der aus Deutschland kommt. Die Position, auf die ich heute fokussiere, ist eine von Julian Savulescu, und das ist ein Schüler von dem umstrittenen Bioethiker Peter Singer und könnte so in Deutschland wahrscheinlich gar nicht vorgebracht werden. Man würde ihn sofort wissenschaftlich an die Wand stellen. Er hätte in jedem Fall keine Chance, hier in unserem Kulturraum zu einer Professur wahrscheinlich zu gelangen, weil seine Vorstellungen immer noch die Anspielung oder genau diese Zündeleien aus deutscher Sicht beinhalten, weshalb auch auf die Debatte von Habermas und Sloterdijk so intensiv reagiert wurde. Ich möchte mit dem Vortrag mich sozusagen auf die internationale Diskussion, die also im englischsprachigen Raum stattfindet, konzentrieren und sie mal einem deutschen Publikum etwas näher bringen und mich eben auch kritisch damit auseinandersetzen. Die zentrale Frage ist, besteht eine moralische Verpflichtung nach künstlicher Befruchtung und Präimplantationsdiagnostik, das Kind mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auf ein gutes Leben zur Implantation auszuwählen? Das ist die Position, die Julian Savulescu, ein Schüler des umstrittenen Bioethikers Peter Singer, vertritt. Und er argumentiert, dass es eine solche moralische Verpflichtung gibt. Ethiker des deutschsprachigen Kulturraums hingegen erachten die Selektion, auch IVF und PED, im Allgemeinen meist für moralisch problematisch, auch wenn sie mittlerweile in Deutschland unter strengen Auflagen und nur in speziellen Fällen von schwersten Erkrankungen rechtlich erlaubt ist. Warum der Umgang und die allgemeine Stimmung diesbezüglich so ist, wie sie ist, hat Herr Professor Leven bereits detailliert und ausführlich in seinem Vortrag dieser Reihe aufgezeigt. Savulescus Position geht jedoch weit über die deutschsprachige PED-Diskussion hinaus. Er argumentiert dafür, dass es eine moralische Verpflichtung gibt, bestimmte befruchtete Eizellen zur Implantation zu selektieren und alle anderen auszusortieren. Es ist wenig überraschend, dass auf diese Überlegungen auch in der englischsprachigen Welt intensiv reagiert wurde, zumal sie auf komplex argumentierte Weise von einem der weltweit führenden Bioethiker vertreten wird. Julian Savulescu ist der Leiter des renommierten UHERO-Instituts der Universität Oxford. Auch in diesem Kontext wurde der von Karl-Heinz Leven bereits erwähnte und häufig verwendete Vergleich mit der Eugenik des Dritten Reichs in den Raum gestellt. So zum Beispiel von Robert Sparrow in einem Artikel mit dem Titel A Not So New Eugenics, der im Hastings Center Report erschien. Wie sollte mit einer solchen Position wissenschaftlich umgegangen werden? Ich kenne einige deutsche Medizinethiker, die bereits eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesartigen Überlegungen für moralisch verwerflich achten. Diese Ansicht teile ich nicht. Meinungsfreiheit und Freiheit der Forschung sind zwei enorm wertvolle Güter und bejahenswerte Eigenschaften, die nicht so leicht mit Füßen getreten werden sollten. Die Geringschätzung dieser Freiheiten ist vielmehr ein Zeichen eines totalitären Regimes, und mit einer Beschneidung dieser Freiheiten wurde auch im Dritten Reich gegen Andersdenkende vorgegangen. Eine angemessene wissenschaftliche Auseinandersetzung fordert zunächst die Rekonstruktion der vertretenen Position unter Berücksichtigung des sogenannten Nächstenliebe-Prinzips des Augustinus, das die Forderung impliziert, die behandelte Sichtweise so stark und komplex wie möglich darzustellen. Julian Savulescu argumentiert, dass eine moralische Verpflichtung gegeben ist, nach künstlicher Befruchtung und Präimplantationsdiagnostik das Kind mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auf ein gutes Leben auszuwählen, da das Principle of Procreative Beneficence, also das Prinzip der Wohltätigkeit im Rahmen der Fortpflanzung oder der Fortpflanzungswohltätigkeit, für moralisch richtig erachtet. Dieses Prinzip besagt, dass couples who decide to have a child have significant moral reason to select the child who, given his or her genetic endowment, can be expected to enjoy the most well-being. Also dass Paare, die sich dafür entscheiden, ein Kind zu bekommen, signifikante moralische Gründe haben sollten, nach In-vitro-Fertilisation und Präimplantationsdiagnostik das Kind auszuwählen, das hinsichtlich der genetischen Ausstattung die größte Wahrscheinlichkeit auf ein gutes Leben besitzt. Im Folgenden werde ich dieses Prinzip als PB bezeichnen, das eine Abkürzung für Principle of Procreative Beneficence darstellt. PB wurde innerhalb der vergangenen 10 Jahre von zahlreichen Gelehrten intensiv kritisiert. In den meisten Fällen haben die Forscher jedoch Savulescus Position nicht adäquat im Rahmen ihrer Antwortschreiben berücksichtigt, beziehungsweise waren ihre Erwiderungen so, dass sie sich auf irrelevante Aspekte seiner Argumentation konzentrierten. Auch ich gehe davon aus, dass Savulescus PB abgelehnt werden muss. Stattdessen erachte ich es im Kontext der Fortpflanzung für moralisch angemessen, den Betrieb der Fortpflanzungsautonomie, dem Principle of Procreative Autonomy, kurz PA, das Savulescu ablehnt, eine zentrale Bedeutung zukommen zu lassen. Im ersten Teil dieser Überlegungen beschreibe ich die Vorgänge, mit denen sich Savulescu auseinandersetzt, und lege seine Argumente für PB dar. Im zweiten Teil stelle ich Gründe für die Selbstwidersprüchlichkeit von Savulescus Position vor und beschreibe, warum seine Sichtweise auf gewalttätige Weise diejenigen attackiert, die PB ablehnen, weshalb ich sein Prinzip für unmoralisch erachte. Im Schlussteil skizziere ich Überlegungen, die andeuten, weshalb PA, also das Principle of Procreative Autonomy, bezüglich der von Savulescu thematisierten Fragen moralisch angemessener ist als PB, was von Savulescu vertreten wird. Die Schaffung von Kindern und das Prinzip der Fortpflanzungswohltätigkeit. Innerhalb der Beschreibung seines Prinzips spricht Savulescu von creating children, also der Schaffung bzw. Erschaffung von Kindern. Diese Erschaffung von Kindern geht über das einfache in die Welt setzen von Kindern hinaus, da es ein Handeln impliziert, das die genetische Zusammensetzung des eigenen Nachwuchses beeinflusst. Eine solche Beeinflussung kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. 2 Methoden sind im Zusammenhang der Auseinandersetzung mit genetischen Enhancement-Technologien besonders relevant. Erstens die Schaffung von Kindern durch Selektion nach IVF und PED. Zweitens die Schaffung von Kindern durch die Veränderung von Erbanlagen, was etwa via Transduktion geschehen kann, wobei ein modifizierter Virus in eine Zelle eindringt und nach ein bestimmtes Gen in allen somatischen Zellen eines Organismus verändert. Wenn Savulescu von PB spricht, dann setzt es sich ausschließlich mit der erstgenannten Variante, Enhancement-Variante, auseinander, da er Folgendes behauptet. Wenn eine verlässliche und sichere Möglichkeit gegeben ist, befruchtete Eizellen nach IVF und BLD auszuwählen, dann besteht die moralische Pflicht, die Entität mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auf ein gutes Leben auszuwählen. Hierbei könnte hinterfragt werden, ob die Wahrscheinlichkeit oder die Lebensqualität eine wichtige Rolle spielen sollten. Jedoch auch diese Spezifizierung ist aus meiner Sicht nicht notwendigerweise ein ausschlagendes Kriterium zur Klärung der Angemessenheit seines Prinzips. In der 2009er Version des PB, die Savulescu gemeinsam mit Guy Kahane entwickelte, wird deutlich, dass sich dieses Prinzip nur auf die Methode der Auswahl, der Selektion eines Kindes bezieht. If couples or single reproducers have decided to have a child and selection is possible, then they have a significant moral reason to select the child or the possible children they could have, whose life can be expected in the light of relevant available information to go best or at least not worse than any of the others. Also Savulescu behauptet nicht, dass eine moralische Verpflichtung besteht, von den bei einer IVF in Großbritannien vorhandenen 50 bis 60 befruchteten Eizellen dasjenige auszuwählen, das sich während eines künstlichen Befruchtungsprozesses als das vielversprechendste abgezeichnet hat, sondern sein Prinzip besagt, dass die Pflicht besteht, dasjenige Kind unter der Gesamtheit von möglichen Kindern auszuwählen, das während aller potenzieller Vorgänge der künstlichen Befruchtung entstehen kann. Wenn dieses Mal keine geeignete Entität vorhanden ist, dann sollte der Prozess noch einmal oder noch weitere Male durchgeführt werden. Aufgrund seines utilitaristischen Ethikverständnisses, nicht in einer handlungsutilitaristischen Version, stellt er folgende Überlegung an, um zu erkennen, was moralisch richtig ist. Er vergleicht zwei Ereignisse bzw. Situationen, nämlich den Gesamtnutzen, bevor ein Paar ein Kind erschaffen hat und nachdem dies der Fall war. Aufgrund seiner Moralphilosophie ist die Handlung die moralisch richtige, die den Gesamtnutzen am besten fördert. Gemäß seiner Überlegung ist dies der Fall, wenn eine Familie ein Kind mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auf ein gutes Leben schafft, da auf diese Weise der Gesamtnutzen maximiert wird. Um die Plausibilität seiner Überlegung zu unterstreichen, präsentiert er folgenden Gedanken. Imagine now you're invited to play the Wheel of Fortune. Also Sie können ein Glücksrad spielen. A giant wheel exists with marks on it from 0 to 1 million in $100 increments. Also das mit verschiedenen Abständen von 0 bis 1 Million gehen in $100 Abständen. Nun wird das The Wheel is spun in a secret room. It stops randomly on an amount, and that amount is put into box A. The wheel is spun again, the amount which comes up is put into box B. Also wird zweimal dieses Glücksrad gedreht, der erste Betrag in eine Schachtel A und der zweite Betrag in eine Schachtel B gesteckt. You can choose between box A or B. You also told that in addition to the sum already put in the boxes, if you choose B, a dice will be thrown and you will lose $100 if it comes up the 6. Also man muss selbst zwischen Schachtel A oder B wählen und man wird zusätzlich erhält man die Information, dass man, wenn man die Schachtel B auswählt, verliert man $100, insofern eine 6 bei einem Würfelwurf erscheint. Was ist es nun rational zu tun? Welche dieser Schachteln sollte man auswählen? Sagt, the rational answer is box A. Choosing genes for non-disease states is like playing the Wheel of Fortune. Ja, wir haben bei beiden die gleiche Wahrscheinlichkeit. Nur natürlich in der einen Wahrscheinlichkeit, wenn man Schachtel B auswählt, hat man zusätzlich ein kleines Risiko, eben noch $100 zu verlieren. Nämlich wenn man Box B auswählt und eine 6 gewürfelt wird. Deswegen ist, wenn man den Gewinn maximieren muss, die rationale Antwort, man muss die Schachtel Nummer A wählen. Und er behauptet weiter, dass es jetzt, indem man Gene auswählt, das analog zu dem Vorgang eines solches Glücksradspieles sei. Savulescus Beispiel funktioniert als Gedankenexperiment. Wenn du dein Geld maximieren willst, ist es vernünftig, Schachtel A auszuwählen. seine Überlegung impliziert, dass eine Analogie zwischen den Schachteln und den genetischen Zusammensetzungen des zuvor erwähnten Falls besteht. Weiter nimmt er an, dass in jedem Fall eine bestimmte genetische Zusammensetzung klarerweise den höchsten Gesamtnutzen darstellt. Argumente gegen das Prinzip der Fortpflanzungswohltätigkeit. Innerhalb dieses Abschnitts werde ich zunächst einige allgemeine Gegenargumente erwähnen, bis ich schließlich zu den entscheidenden spezifischen Überlegungen gelange, die darauf hindeuten, dass sein Prinzip selbst widersprüchlich und unmoralisch ist. Da es grausam und gewalttätig auf Individuen und Gruppen wirkt, die seine ethische Position ablehnen. Allgemeine Herausforderung. Zunächst wende ich mich kurz seiner Analogie von Schachteln und Krankheitszuständen zu. Wenn du dein Geld maximieren willst, ist es vernünftig, Schachtel A zu wählen. Seine Analogie zwischen Schachteln und genetischen Anlagen ist jedoch keine zutreffende, da etwa die Frage nach der besten Zusammensetzung von Erbanlagen nicht so leicht zu beantworten ist, wie dies hinsichtlich der Frage nach der Gewinnmaximierung der Fall ist. Nehmen wir an, dass eine künstliche Befruchtung mit anschließender PID einiger befruchteter Eizellen stattgefunden hat. Befruchtete Eizelle A hat die Eigenschaft A1, A2 und A3, Entität B, B1, B2 und B3 und Entität C, C1, C2 und C3. Also ist etwa bekannt, dass A eine überdurchschnittliche Intelligenz und ein herausragendes Gedächtnis besitzt, wahrscheinlich homosexuell sein wird, Entität B eine starke Physiologie haben, außerordentlich gesund sein und eine überdurchschnittliche Größe zu eigen sein wird und Entität C besonders hohe Intelligenz, ein extremes Aggressivitätspotenzial und eine lange Gesundheitsspanne aufweisen wird. Welche Entität ist hier die beste? Also diejenige mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auf ein gutes Leben. Ist es für alle Menschen offensichtlich, welche Eigenschaft eine negative ist? Die Angelegenheit wird noch komplizierter, da Savulescu betont, dass das Prinzip nicht nur auf die Wahlmöglichkeit an einem bestimmten Zeitpunkt anzuwenden ist, sondern mögliche zukünftige Kinder ebenso in Betracht gezogen werden müssen, was deutlich wird, wenn er auf Parfitz-Rötel ein Beispiel und dem Fall des Nuklearunfalls spricht. Nehmen wir an, dass ein Paar sich ein Kind wünscht. Aufgrund von Savulescus PB haben die potenziellen Eltern die moralische Verpflichtung, das Kind mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auf ein gutes Leben auszuwählen. Aus diesem Grund sind sie gezwungen, folgende Überlegung anzustellen. An Zeitpunkt T1 können Sie zwischen den Entitäten A, B und C wählen. Keine von Ihnen ist besonders intelligent, hat ein gutes Gedächtnis, besitzt eine robuste Gesundheit und hat eine lange Lebenserwartung, was die vom Paar erwünschten Eigenschaften sind. Aus diesem Grund beschließt das Paar, die Entitäten D, E und F am Zeitpunkt T1 abzuwarten und sie einige Monate später in Betracht zu ziehen, nachdem deren genetische Zusammensetzung untersucht wurde. Es ist jedoch nicht möglich, an Zeitpunkt T1 die Entitäten A, B und C mit denen von D, E und F zu vergleichen, da deren Merkmale noch nicht bekannt sein können. Diese Möglichkeit bestünde nur dann, wenn A, B und C eingefroren würden, bis ein Vergleich zu den Entitäten D und F möglich ist. Da jedoch stets unsicher bleibt, ob die Entitäten A, B und C besser oder schlechter sind als die später erschaffenen D, E und F, könnte PB Eltern stets dazu verpflichten, weitere künstliche Befruchtungsprozesse abzuwarten, da nie ausgeschlossen werden kann, dass spätere Entitäten besser als die gegenwärtig vorhanden sein werden. Wann hat ein Paar auf der Basis von PB das moralische Recht, aufzuhören, nach besseren befruchteten Eizellen zu suchen? Eine Moraltheorie, die Handelnde in eine solche Situation bringt, ist keine besonders hilfreiche Theorie, da sie keine ernsthaft praktizierbare Anwendbarkeit besitzt. Prinzipiell kann PB nicht nur auf In-vitro-Fertilisation angewendet werden. Wenn man das Prinzip in einem weiteren Sinne fasst, ohne es auf den Fall der Selektion nach IVF zu beschränken, ist es auf verschiedene Fortpflanzungsvorgänge anwendbar. Das Prinzip kann ebenso implizieren, dass Paare besser die Methode der künstlichen Befruchtung nutzen sollten, statt sich auf die natürliche Fortpflanzung zu verlassen. Beim Geschlechtsverkehr entsteht die genetische Zusammensetzung auf zufällige Weise. Im Fall der künstlichen Befruchtung können Eltern jedoch das beste Kind auswählen. Da die Wahrscheinlichkeit auf ein gutes Leben höher ist, wenn die genetische Zusammensetzung durch die elterliche Wahl bestimmt wird, impliziert das Prinzip eine moralische Pflicht, vom Geschlechtsverkehr zu Fortpflanzungszwecken Abstand zu nehmen und stets Verhütungsmittel zu gebrauchen, um sicherzustellen, dass diese Handlung nicht die Methode der eigenen Fortpflanzung sein wird. Jedoch ist diese Überlegung kein entscheidendes Argument gegen Sabulescu, da er betont, dass es sich bei seinem Prinzip um eine Pro-Tanto-Verpflichtung handelt. Das bedeutet, dass sie eine durch anderweitige Überlegung außer Kraft gesetzt werden kann, wieder etwa den moralischen Wert, sein Kind auf natürliche Weise zu schaffen. Selbstwidersprüchlichkeiten. In diesem Abschnitt werde ich Gründe vorstellen, weshalb Savulescus Gedanken, auf denen sein PB beruht, in sich widersprüchliche sind. Der entscheidende Grund hierfür sind zwei nicht miteinander vereinbare Kriterien des Guten, die er jedoch beide innerhalb seiner Argumentationskette heranzieht. Bei seiner Beschreibung des PB erwähnt er verschiedene Eigenschaften und Merkmale, die notwendigerweise mit dem guten Leben verbunden sein müssen, wie etwa die Gesundheit, die Stärke, Intelligenz, eine lange Lebensspanne und ein leistungsfähiges Gedächtnis. Wenn er jedoch auf Einwände gegen sein Prinzip reagiert, dann wendet er ein anderes Konzept des Guten an und fokussiert hierbei auf Faktoren wie die externen Umstände und die sozialen Verhältnisse, was insbesondere in seiner jüngsten Reformulierung seines Prinzips deutlich hervortritt, die er im Jahr 2009 im Artikel The Moral Obligation to Create Children with the Best Chance of the Best Life formulierte, der in der Zeitschrift Bioethics erschien und der gemeinsam mit Guy Cahane verfasst wurde. Einerseits gibt Savulescu vor, dass PB neutral hinsichtlich philosophischer Fragen zum guten Leben sei, da er explizit Folgendes formulierte: That PB is neutral with respect to such philosophical disputes about the nature of the good life. Im vorangegangenen Satz thematisierte er hier verschiedene philosophische Theorien des Guten. Im darauffolgenden Satz jedoch fällt er folgendes Urteil: But although there's philosophical disagreement, there's considerable consensus about the particular traits or states that make life better or worse, a consensus that would rule out many procreative choices as grossly unreasonable. Also es gibt einen Konsens darüber, was besser oder schlechter ist, der bestimmte Fortpflanzungswahlen einfach irrational erscheinen lassen. PB doesn't rely on some special and controversial conception of well-being. All it asks us to apply in our procreative decisions are the same concepts we already imply in everyday situations. Also es ist keine besondere Konzeption des Wohlergehens, des guten Lebens, sondern es sind nur die Fortpflanzungsentscheidungen, die wir auch in alltäglichen Situationen treffen würden. Hier wird explizit deutlich, dass PB philosophischen Konzepten des Guten nicht neutral gegenübersteht, was er unmittelbar zuvor noch behauptete. Schließlich bejaht er hier explizit ein Common-Sense-Verständnis der Frage nach dem Guten, das heißt ein Konzept, das den gesunden Menschenverstand bejaht. Er ist sogar so selbstbewusst vorzugeben, dass there are plenty of cases where we rank the goodness of lives. We do so in numerous moral decisions in everyday life. Nach Savulescu ist es somit klar, dass wir wissen, was ein gutes Leben ausmacht und dass das Konzept, das wir alle mit dem eines guten Lebens identifizieren, tatsächlich das einzig Gültige ist. Er spezifiziert in diesem Kontext leider nicht das Wir, auf das er sich bezieht, verweist auf die Mehrheit der westlichen Bevölkerung, befreundete Intellektuelle der Universität Oxford oder alle starken Interessensgruppen aus westlichen Ländern wie der Vereinigten Staaten. In einem weiteren Paragraphen revidiert Savulescu seine Einschätzung erneut ein wenig, da er plötzlich nicht nur vorgibt, dass deutlich wird, was ein gutes Leben ist, sondern sogar, was das beste Leben ausmacht, da er folgendes Urteil fällt. A common objection to the PB is that there is no such thing as a better or best life. It's hard to defend such a claim. Also er findet es für sehr schwierig, die Forderung zu verteidigen, dass es nicht so etwas wie ein bestes Leben sogar gibt. Die Gültigkeit des Urteils, dass es ein gutes Leben gibt, kann implizieren, dass es einige allgemeine Prinzipien gibt, die für alle Menschen zur Erlangung des guten Lebens gültig sind. Was ohnehin schon eine starke Aussage ist. Jedoch geht Savulescu in der zuletzt zitierten Phrase sogar noch über diese Einschätzung eines guten Lebens hinaus und affirmiert den Glauben an das Konzept eines besten Lebens, das für alle Menschen gültig sein soll. Platon hat ein vergleichbar starkes Konzept des Guten vertreten, was er jedoch mittels des Verweises auf seine Ideenlehren erläutern könnte. Für einen sogenannten libertären, utilitaristischen Philosophen wie Savulescu scheint mir eine solche Annahme jedoch eine sehr gewagte Position zu sein. Es würde mich sehr interessieren, wie er glaubt, die theoretische Grundlage seines Prinzips erklären zu können. Savulescu formuliert nicht nur allgemeine Aussagen hinsichtlich der Frage nach dem Guten, sondern stellt sogar eine Liste mit Merkmalen vor, die wir aus seiner Sicht für gut und schlecht erachten. Eine Veranlagung für Depressionen und eine Behinderung zu haben, seien schlecht. Gut jedoch sei es, ein starkes Gedächtnis, eine hohe Intelligenz zu besitzen, gemäß seines Artikels von 2001. Der ganze Artikel von 2001 zum Procreative Beneficence war der, der die Debatte entfachte. Und 2009 hat er, wie gesagt, einen weiteren Artikel verfasst, wo er seine Position nochmal revidierte. In seinem Artikel von 2009 betont er, dass ein starkes Gedächtnis, die Fähigkeit, sich gut konzentrieren zu können und der Besitz einer hohen Einfühlungsvermögens zentrale Merkmale eines guten Lebens seien, da er sich wie folgt äußert. How can the capacity to remember things better, concentrate longer, be less depressed or better understand other people's feelings have the effect that one will be less likely to achieve a good life? Also diese ganzen Eigenschaften müssen einfach das gute Leben von uns allen fördern. Auch sei der Besitz einer hohen Intelligenz aus seiner Sicht stets förderlich für das gute Leben. Jede Erhöhung ist stets eine Förderung auch des guten Lebens. Er schreibt da, if parents could increase the prospects of future children's lives by selecting children who are far more intelligent, emphatic or healthier than existing people, then PB instructs parents to select such future children. Also, wenn wir die Wahl haben, intelligentere, empathischer, gesundere Kinder auszuwählen als die, die gegenwärtig vorhanden sind, dann haben wir die moralische Pflicht, diese auszuwählen. Seine Aussagen zum Guten lassen mich jedoch sowohl hinsichtlich des Konzeptes als auch der Implikationen in zahlreichen Belangen im Unklaren. Geht er davon aus, dass jeder Mensch mit einer höheren Intelligenz, einem leistungsfähigeren Gedächtnis und einer höheren Konzentrationsfähigkeit notwendigerweise ein besseres Leben führt? Eine solche Einschätzung würde ich anzweifeln. Es ist sicher hilfreich, ein gutes Gedächtnis zu besitzen, und ich hätte mit Sicherheit gerne ein besseres. Andererseits bin ich auch für die Fähigkeit, Erinnerungen zu vergessen, sehr dankbar. Wenn ich mich stets daran erinnern könnte, was mir auch nahestehende Personen angetan haben, oder wenn ich mir stets aller Gefahren von Handlungen bewusst wäre, dann würde ich mich wahrscheinlich aus der Gesellschaft zurückziehen und wie ein Eremit auf dem Gipfel eines Berges leben. Aus diesem Grund würde ich zögernd sicher davon ausgehen zu können, dass eine erhöhte Erinnerungsfähigkeit notwendigerweise etwas intrinsisch Gutes ist und eine moralische Pflicht besteht, stets die befruchtete Eizelle mit dem besseren Gedächtnis auszuwählen. Ebenso kann hinterfragt werden, ob es stets im Interesse des Kindes ist, eine höhere Intelligenz zu besitzen. Wenn ein Kind etwa der einzige Mensch mit einer hohen Intelligenz ist, während alle anderen um es herum in geistiger Hinsicht begrenztere Fähigkeiten besäßen, dann würde ich auch daran zweifeln, dass eine so hohe Intelligenz tatsächlich im besten Interesse des Kindes ist. Der soziale Kontext erscheint mir von außerordentlicher Bedeutung für die Frage nach den Merkmalen eines guten Lebens. Auch Savulescu hat die Relevanz und Bedeutung diesartiger Überlegungen meiner Ansicht nach im Zeitraum zwischen 2001 und 2009 erkannt. Insbesondere hinsichtlich des Konzepts Behinderung, die aus meiner Perspektive auch eine Bedeutung für andere Bereiche der Auseinandersetzung mit dem guten Leben hat. In seinem Artikel aus dem Jahr 2001 vertritt Savulescu noch die folgende Position. The reason is that it's bad that blind and deaf children are born when sighted hearing children could have been born in their place. Also, es ist immer schlecht, wenn blinde und taube Kinder geboren wird, statt dass es stattdessen hörende und sehende Kinder geboren werden könnten. In seinem 2009 veröffentlichten Artikel entwickelt er seine Position zum Konzept Behinderung weiter. In this final section, we shall argue that PB provides a better approach to the question of disability than the competing procreative principles. Nach Savulescu und Gehein müsse es betont werden, dass Disability is a context and person relative concept. Also Behinderung ist ein Kontext- und personenbezogenes Konzept. What may make it harder to lead a good life in one circumstance may make it easier in another one. Also was in einem Kontext es erleichtert, ein gutes Leben zu führen, mag es in einem anderen sehr viel schwerer machen. Also als Konsequenz des veränderten Verständnisses des Konzepts Behinderung betonen die beiden Denker, dass on our account of disability, people do have reasons not to have a future child who is likely to be disabled if they have the option of choosing another who is expected to less or no disability, although whether it would be wrong to do so would depend on the overall balance of moral reasons. Also, er hat immer noch die Vorbehalte bezüglich Behinderung, aber sofern eben diese Behinderung in diesem speziellen Kontext sich nicht als ein Nachteil herausstellt, dann könnte das durchaus eine Wahlmöglichkeit auch darstellen. Auf dieser Basis gelangen sie sogar zu folgender Schlussfolgerung. If a case can be made that deafness is not a disability in our sense, also wenn argumentiert werden kann, dass eine Taubheit in einem Kontext eben nicht eine Behinderung in unserem Verständnis ist, if it can be shown that deafness does not reduce well-being, or at least that in a given context deafness is not expected to be a disability, then PB would not give any moral reason not to select deafness. Also wenn gezeigt werden kann, dass die Taubheit eben das Wohlergehen nicht reduziert oder in einem gewissen Kontext eben nicht als Behinderung angesehen werden kann, dann bereitet auch sein PB, sein Principle of Procreative Beneficence, eben keinen moralischen Grund, nicht befruchtete Eizellen mit der Eigenschaft der Taubheit auszuwählen, zur Implantation auszuwählen. Diese zuletzt erwähnten Überlegungen zum Thema Behinderung sind in der Tat spannende und haben eine gewisse Plausibilität. Trotzdem frage ich mich weiterhin nach der genauen Konzeption der Theorie des Guten, auf der Savulescus Prinzip beruht. In seinen unterschiedlichen Abhandlungen ist es möglich, eine enorme Bandbreite von Aussagen über das gute Leben zu finden, die sich jedoch gegenseitig ausschließen. Es scheint mir sogar der Fall zu sein, als ob er für jeden kritischen Einwand eine spezielle Theorie des Guten heranziehen würde. Einerseits vertritt er eine perfektionistische Konzeption des guten Lebens, die davon ausgeht, dass jede Verbesserung von Intelligenz, Gesundheit, Erinnerungsfähigkeit notwendigerweise auch eine Verbesserung der Lebensqualität mit sich bringt. Andererseits bezeichnet er das von ihm vertretene Konzept des Guten als ein Common-Sense-Konzept. Ich bin mir sogar sicher, dass keine perfektionistische Theorie des guten Lebens als Antwort herauskäme, wenn große Gruppen westlicher Bürger nach deren Konzept vom guten Leben befragt werden würden. Die Plausibilität dieser Annahme wird durch die Tatsache unterstrichen, dass US-amerikanische Mütter, die Spermien bestellten, ein größeres Interesse an Spermien von gut aussehenden und sportlichen Studenten von Elite-Universitäten hatten, als an solchen von Nobelpreisträgern. Ein weiteres Konzept des Guten, das Savulescu vertritt und das nicht unerwähnt bleiben darf, ist, dass sein PB hinsichtlich klassischer philosophischer Theorien des Guten neutral sein soll. Also hier sind schon mindestens drei unterschiedliche Konzepte des Guten, die sich bei ihm finden lassen. Es ist mir nicht möglich, Savulescus unterschiedliche Aussagen zum Guten so zu ordnen, dass sie gleichzeitig konsistent miteinander aufrechtzuerhalten sind. Mir scheint es eher der Fall zu sein, dass sie sich gegenseitig ausschließende Konzepte des Guten vertritt, um stets eine passende Antwort auf die verschiedenen Einwände seiner Kritiker haben zu können. PB als gewalttätiges und daher unmoralisches Prinzip. Aus meiner Sicht ist PB nicht nur inkonsistent, sondern außerdem noch ein unmoralisches Prinzip, da es auf gewalttätige Weise gegen Individuen und Gruppen wirkt, die dieses Prinzip und die mit ihm assoziierte Konzeption des Guten ablehnen, Oder sollte ich hier besser im Plural von den korrespondierenden Theorien des Guten sprechen? Savulescu ist sich bewusst, dass PB ein stärkeres Konzept des Guten impliziert, als dies bei den meisten liberalen Ethiken, die in den vergangenen Jahren vorgeschlagen wurden, der Fall ist. Und er achtet es für moralisch angemessen, dass dies so ist. Er vertritt klar, also PB and the procreative principles we have considered here bear little resemblance to the collectivist, coercive and often racist project of 20th century eugenics. Most supporters of genetic selection have tended to proceed gingerly, defending views that are unnecessarily weak. Also PB und Fortpflanzungsprinzipien, die wir in der Vergangenheit vertreten wurden und in der Wissenschaft auch aufrecht gehalten wurden, in seiner Diskussion, also Anfang des Jahrtausends, haben wenig Ähnlichkeit zu den ganzen kollektivistischen Zwangsmaßnahmen und rassistischen Projekten, die Eugeniker des 20. Jahrhunderts vertreten haben, auf die ja Herr Professor Leben schon eingegangen ist. Aber aus diesem Grund seien die meisten Befürworter von genetischer Auswahl sehr vorsichtig vorangeschritten. Und sie hätten Sichtweisen vertreten, die viel zu schwach sind. Und er versucht doch etwas Stärkeres, weil er glaubt, dass das moralisch angemessen ist. Aus meiner Sicht ist Savulescu insofern zuzustimmen, wenn er die Unterschiede zwischen seiner PB und den Vorgängen von staatlich regulierten Eugenikmaßnahmen während des Dritten Reichs hervorhebt, um diese beiden Vorgänge klar voneinander zu unterscheiden. Wie bereits erwähnt, haben ihn einige Kommentatoren als einen Vertreter einer neuen Art von Eugenik kritisiert, die leider gar keine neue ist. Man muss jedoch kein Faschist sein, um eine unmoralische Position zu vertreten. Savulescu geht jedoch davon aus, dass PB sogar ein moralisches Prinzip sei. PB is a moral principle. It states what would be morally right or wrong for reproducers to do. Also ganz klare Vorgaben impliziert es moralisch richtig und was moralisch falsch ist. Diese Einschätzung teile ich nicht. Vielmehr achte ich PB als ein unmoralisches Prinzip, da es gewalttätig gegen diejenigen gerichtet ist, die es ablehnen. Weiterhin ist es unmoralisch, da es unmoralische Prinzipien impliziert. Inwiefern kann nun davon gesprochen werden, dass es auf gewalttätige Weise gegen diejenigen gerichtet ist, die es ablehnen? PB ist gewalttätig, das impliziert, dass Eltern unmoralisch handeln, die nicht mit der von Savulescu vertretenen Position des Guten übereinstimmen. Aus diesem Grund fordert das Prinzip, dass Eltern in einem solchen Fall aus dem Umfeld gesagt werden soll, dass sie nicht so hätten handeln dürfen, wie sie gehandelt haben, und dass sie deshalb moralisch falsch gehandelt hätten. Auf diese Weise dringt das Prinzip auf paternalistische Weise in das Leben Andersdenkender ein und bekämpft auf gewalttätige Weise deren Konzeption des guten Lebens. Ein Elternpaar entscheidet sich etwa gegen die Implantation der befruchteten Eizelle mit der stärksten Erinnerungsfähigkeit, da sie wissen, dass ihr Kind während eines Krieges in eine arme Familie geboren wird, weshalb sie davon ausgeben, dass es wahrscheinlich im besten Interesse ihres Kindes ist, wenn es nicht in der Lage ist, sich an die Fülle von Grausamkeiten zu erinnern, mit denen das Kind innerhalb solch problematischer Umstände notwendigerweise konfrontiert werden wird. Savulescu mag auf diesen Einwand antworten, dass PB Eltern im Rahmen des Evaluierungsprozesses bezüglich der Förderung der Eigenschaften, die die Wahrscheinlichkeit eines guten Lebens erhöhen, erlaubt, die sozialen Umstände mit zu berücksichtigen, da er auf analoge Weise im Fall der Behinderung argumentierte. Andererseits hat er ebenso deutlich gemacht, dass diese Art der Argumentation ausschließlich für den Fall von Behinderung gültig ist und laut anderer zuvor zitierter Aussagen kann auch herausgestellt werden, dass aus seiner Sicht eine höhere Erinnerungsfähigkeit stets besser sei als eine geringere. Falls Savulescu vertrete, dass in diesem Fall auch die sozialen Umstände mit berücksichtigt werden sollen, tritt deutlich hervor, dass er sich gegenseitig ausschließende Theorien des Guten heranzieht. Einmal eine perfektionistische und einmal eine kontextsensitive. Falls er jedoch urteilen würde, dass in diesem Fall die elterliche Wahl eine unmoralische oder moralisch falsch war, dann ging er auf gewalttätige Weise gegen die elterliche Konzept des Guten vor. Und eine solche Handlungsweise ist meiner Meinung nach eine unmoralische. Außer dass PB ein unmoralisches Prinzip ist, impliziert es weiterhin unmoralische Pflichten. Inwiefern ist dies der Fall? Dieser Umstand ist gegeben, dass Savulescu es unterlässt, die Wirkmächtigkeit seiner Unterscheidung zu berücksichtigen, die er selbst explizit in seinem 2001er Artikel zum PB thematisierte. Nämlich die Unterscheidung zwischen dem Genetic Enhancement durch Selektion und dem Genetic Enhancement durch Modifikation. Der erste Fall ist strukturanalog zur Wahl eines Partners zu Fortpflanzungszwecken. Der zweite Prozess ist jedoch strukturanalog zur elterlichen Kindeserziehung. Ich greife jetzt bei meiner Argumentation hinsichtlich der moralischen Bewertung von neuen Prozessen auf die Methode des Analogieschlusses zurück, da sie eine gute Hilfe bei der Annäherung an plausible Antworten auf neue Herausforderungen darstellt. Dass Menschen in der Regel ein Bewusstsein besitzen, wissen wir auf der Grundlage eines Analogieschlusses. Ich besitze ein Bewusstsein. Andere Menschen sind mir ähnlich, da ich Ähnlichkeiten in deren und meinem eigenen Verhalten wahrgenommen habe. Aus diesem Grund schließe ich, dass auch andere Menschen ein Bewusstsein besitzen. Diese Überlegung alleine ist bereits ein Hinweis darauf, dass Analogieschlüsse hilfreiche Verfahren sein können. Es mag zwar sein, dass durch diese Methode nur Hypothesen gebildet werden können, jedoch ist die Bildung von Hypothesen möglicherweise das Beste, was man erreichen kann, insbesondere wenn man sich mit neuen Phänomenen auseinandersetzt, wie etwa der moralischen Bewertung von Technologien des Genetic Enhancements. Die erzielte Hypothese verhärtet sich, je stärker die Isomorphie zwischen den behandelnden Prozessen gegeben ist. Im Rahmen meiner Überlegung stelle ich die gemeinsamen Strukturen der behandelten Prozesse heraus, wodurch meine Argumentationsweise ein hilfreiches Mittel der Annäherung an Fragen der moralischen Bewertung neuer Prozesse darstellt. Im Folgenden werde ich jetzt einige Gründe anführen, um zu unterstreichen, warum Genetic Enhancement durch Selektion und die Wahl eines Partners zu Fortpflanzungszwecken strukturanaloge Prozesse sind. Die andere erwähnte Strukturanalogie habe ich bereits im Rahmen anderen Vorträgen und Abhandlungen häufig dargelegt. Bei der Wahl eines Partners, mit dem man beabsichtigt, Nachwuchs zu zeugen, bestimmt man implizit auch die genetische Zusammensetzung der eigenen Nachfahren, da 50% der Gene vom Partner und die anderen 50% von einem selbst kommen. Wenn man eine befruchtete Eizelle auswählt, bestimmt man ebenfalls 100% der genetischen Zusammensetzung durch diesen Selektionsprozess. Ein Einwand, der hier gegen diese Überlegung vorgebracht werden kann, ist der, dass die Auswahl einer befruchteten Eizelle ein bewusster Prozess ist, die Wahl eines Fortpflanzungspartners jedoch nicht auf der Basis einer genetischen Analyse erfolgt, sodass der eigene Nachwuchs nur aus einem bestimmten Genpool entstammt. Hier kann jedoch erwidert werden, dass unser evolutionäres Erbe bei der Partnerwahl wirksamer ist, als uns dies wohl meist bewusst ist und als wir es bewusst anerkennen wollen. Aber auch die Eigenschaften, die uns bei der Selektion der befruchteten Eizellen nach IVF und PED wichtig sind, mögen nicht so bewusst erwählt worden sein, wie manche von uns glauben. Vielleicht ist es sogar so, dass die Kriterien der Partnerwahl und die Wahl einer befruchteten Eizelle beide entscheidend durch unseren eigenen Organismus und unser evolutionäres Erbe bestimmt werden, sodass sie sich auch inhaltlich nicht signifikant unterscheiden. Ein Unterschied zwischen den beiden Selektionsmaßnahmen ist jedoch sicherlich, dass in einem Fall eine spezielle Entität, also eine befruchtete Eizelle, ausgewählt wird, im anderen Fall ein Partner und damit nur eine bestimmte Menge von genetischen Möglichkeiten. Wenn man jedoch die neueste epigenetische Forschung berücksichtigt, dann wissen wir, dass Gene an- bzw. auch ausgeschaltet werden können, woraus sich entscheidende Unterschiede hinsichtlich der phänomenalen Erscheinung ergeben können. Aus diesem Grund ist es somit der Fall, dass durch die Wahl einer befruchteten Eizelle nur ein gewisser Rahmen von phänomenalen Möglichkeiten des späteren Erwachsenen gewählt wird, wie es ebenso bei der Wahl eines Partners zu Fortpflanzungszwecken der Fall ist. Das ist auch nur ein bestimmter Raum von Möglichkeiten, der gegeben ist. Der gerade thematisierte Vergleich liefert uns erste Anhaltspunkte dafür, dass eine strukturelle Analogie zwischen der Partnerwahl zu Fortpflanzungszwecken und dem Genetic Enhancement durch Selektion nach IVF und PED bestehen. Wenn Savulescus PB zutrifft und strukturanaloge Prozesse auch analog bewertet werden sollten, dann würde PB nicht nur implizieren, dass eine moralische Pflicht besteht, das Kind mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auf ein gutes Leben auszuwählen, sondern bestünde auch eine moralische Pflicht, den Partner zur Fortpflanzung auszuwählen, mit dem die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, ein Kind zu zeugen, das ein gutes Leben führen wird. Jeder, der sich nicht an diese moralische Verpflichtung hält, sollte dann vom sozialen Umfeld ermahnt werden, nicht auf diese Weise zu handeln. Und ebenso sollte ihm vermittelt werden, dass er unmoralisch handelt. Ein moralisches Prinzip, und PB gibt vor, ein solches zu sein, das eine moralische Pflicht impliziert, den Partner zur Fortpflanzung zu wählen, mit dem der eigene Nachwuchs die größten Chancen auf ein gutes Leben hat, ist extrem gewalttätig und deshalb unmoralisch. Conclusion. Die zentrale Frage dieser Überlegung war, ob es eine moralische Verpflichtung gibt, das Kind nach IVF und PED auszuwählen, das die höchste Wahrscheinlichkeit auf das beste Leben besitzt. Nachdem ich mich rekonstruktiv und kritisch mit Savulescus PB auseinandergesetzt habe, gemäß dem eine solche moralische Verpflichtung vorhanden ist, kann ich nun schließen, dass seine Argumente für eine solche Pflicht aufgrund ihrer Inkonsistenz und Unmoralität keine plausiblen sind. Ohne dass ich hier die Möglichkeit habe, über diese Schlussfolgerung hinaus weitere Überlegungen anzustellen, so möchte ich doch wenigstens erwähnen, dass ich das Prinzip der Fortpflanzungsautonomie für moralisch angemessen erachtet. Gegen dieses hat Savulescu hinsichtlich der Selektion nach IVF und PEB in seinen Artikel argumentiert. Nach Savulescu könne die Fortpflanzungsautonomie wie folgt bestimmt werden. Procreative autonomy. If reproducers have decided to have a child and selection is possible, then any procreative option selected by reproducers is morally permissible as long as it's chosen autonomously. Also wenn Fortzupflanzende sich dazu entschlossen haben, ein Kind zu bekommen und die Auswahl nach IVF und PED ist dann möglich, dann ist jede Fortpflanzungswahl, die von den Fortzupflanzenden autonom gewählt wird, moralisch erlaubt. Falls die von mir thematisierte Strukturanalogie zwischen der Partnerwahl zur Fortpflanzung und dem Genetic Enhancement durch Selektion plausibel ist, erachte ich die Fortpflanzungsautonomie innerhalb einer liberalen Gesellschaft für moralisch angemessen. Hier ist das Recht des Individuums gegeben, sich darum bemühen zu dürfen, ein gutes Leben nach den eigenen idiosynkratischen Vorstellungen eines solchen führen zu dürfen. Während der vergangenen 500 Jahre haben auf verschiedenen sozialen und politischen Ebenen intensive Kämpfe für dieses Recht stattgefunden. Und es ist noch lange nicht der Fall, dass die negative Freiheit von vielen Menschen als eine wichtige Errungenschaft angesehen wird. Ich erachte es für enorm wichtig, uns stets vor Augen zu führen, um welche besondere Errungenschaft es sich hierbei handelt und dass es sich um eine Norm handelt, für die es sich zu kämpfen lohnt. Eine soziale Bewegung weg von der Fortpflanzungsautonomie und hin zur Fortpflanzungswohltätigkeit stellt eine Bewegung in die falsche Richtung dar, da auf diese Weise neue paternalistische Strukturen eingeführt werden. In diesem Fall würden die Strukturen zwar nicht auf rechtlicher und politischer Ebene eingeführt werden, und dies macht Savulescu auch explizit deutlich, jedoch auch auf nur moralischer Ebene haben solche Strukturen problematische Implikationen. Diese Strukturen drängen nämlich auf gewalttätige Weise in den Privatbereich von Menschen ein und attackieren ihn in vehementer Form. Und attackieren auch eine weitere kostbare Errungenschaft, die in der weithin geteilten Einsicht besteht, dass eine radikale Vielfalt von Konzeptionen des Guten angemessen sein kann. Aus diesem Grund bin ich nicht nur gezwungen zu schließen, dass wir nicht nur keine moralische Pflicht haben, das Kind mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auf ein gutes Leben auszuwählen, sondern ich bin ebenso dazu gezwungen zu erklären, dass es sich bei PB um kein moralisches, sondern ein unmoralisches Prinzip handelt. Ich hoffe, dass ich mit diesem Einblick in die englischsprachige Diskussion, die so weit von der deutschsprachigen Diskussion entfernt ist, geschafft habe, nochmal die ganz anderen Dimensionen aufzuzeigen und die ganz andere Fragestellung aufzuzeigen, wie sie im deutschsprachigen Raum gar nicht behandelt werden und aufgrund natürlich auch unseres gesellschaftlichen Hintergrunds. Ich freue mich auf die nun folgende Diskussion und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.